Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eichhorn Coaching Podcast. Mein Name ist Alexander Eichhorn und in dieser Folge geht es um die Volatilität und wie man sie handeln kann. Ja, was werden wir besprechen oder was werde ich besprechen? Ich gehe darauf ein, was die Vola ist. Gar nicht so lang, weil ich glaube, die meisten von euch wissen es. Natürlich zum VIX Vola Index, wie ihr den als Indikator nutzen könnt und wie man den dann handeln kann mit VIX-Optionen, VIX-Futures oder auch die VIX-ETPs. Am Schluss wie immer meine Tipps und auch eure Fragen, die ich euch ja vorab auf Instagram gestellt habe. Wie immer wichtig, beachtet den Risikohinweis. Alles, was ich jetzt sage, ist meine eigene Meinung und soll schon gar nicht irgendwelche Handelstipps oder Empfehlungen darstellen. Und solltet ihr irgendwas umsetzen, was ich jetzt hier gerade gesagt habe, und damit Geld verdienen, dann freut es mich, müsst ihr nichts abgeben, verliert etwas, bin ich aber auch nicht in der Haftung. Jetzt starten wir mal erstmal mit, was ist die Volatilität? Also, das ist immer so ein Begriff, den schmeißt man in den Raum, jeder meint, er versteht es, aber die wenigsten tun es am Ende wirklich. Ich würde sogar selbst behaupten, so richtig 100% verstehen tut es niemand, ich auch nicht, weil es ja schon recht mathematisch ist. Ich möchte jetzt halt einfach mal ja umgangssprachlich für euch erklären, was die überhaupt ist. Und so eine blöde Definition aus Wikipedia bringt euch nichts, sondern ich möchte halt wirklich halt auch praktisch dann erklären. Grundsätzlich gibt es die implizite und die historische Volatilität. Die historische ist relativ einfach, wie schon der Name sagt, wird die aus historischen Kursdaten errechnet. Die bringt mir aber ehrlicherweise auch wenig und die kann ich in eine schöne Formel einsetzen, dann komme ich halt zu einem Ergebnis. Aber die historische Vola wäre halt zum Beispiel 0, wenn es jeden Tag plus 2% die Aktie machen würde, was ja dann halt ja nicht abweicht. Aber das ist die historische, die haben wir jetzt einmal besprochen, brauchen wir aber eigentlich nie wieder. Und dann gibt es halt noch die implizite Volatilität. Die implizite wird aus, sage ich mal, der Zukunft berechnet. Und wie wird die berechnet? Aus Optionspreisen. Und grundsätzlich ist es so, dass jede Option eine implizite Volatilität hat. Jede. Weil der Optionspreis besteht ja aus innerer Wert. Der ist 0, wenn man aus dem Geld liegende Option verkauft, plus Zeitwert. Der Zeitwert wiederum besteht aus dem risikolosen Zinssatz, brauchen wir jetzt mal nicht besprechen, und der impliziten Volatilität. Das heißt, jede Option hat eine implizite Volatilität. Ich könnte auch einen Vola-Index, greife ich mal vorweg, von Magerschwein oder Bauholz berechnen oder anzeigen lassen. Es ist halt so, da gibt es einfach keinen, weil die Börse das halt nur für die Großen macht. Und umgangssprachlich kann man halt auch sagen, dass die implizite Volatilität, sowas wie die Nachfrage-Angebotsfunktion von Optionen ist, also wann werden viele Optionen nachgefragt, wann werden wenig, beziehungsweise wann wird halt auch viel Schwankung in dem Underlying in einem XY-Zeitraum eingepreist. Ist die Vola hoch, wird viel Schwankung erwartet, ist die Vola niedrig, wird weniger Schwankung erwartet. Es gibt aber für manche Underlyings Volatilitätsindizes. Wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich ist es halt auf alles möglich, aber ja, die Börse macht jetzt nicht aus einem Spaß einfach mal einen Vola-Index. Wäre zwar cool, wenn es für jedes Underlying gibt, aber es gibt es halt nicht von jedem, es gibt es auch von den wenigsten Produkten, aber da gibt es halt solche Volatilitätsindizes. Und die kann man ausnahmslos nicht handeln, aber die werden auch nicht irgendwie von der Börse durch Angebot und Nachfrage, also durch Marktpreis bestimmt, sondern die werden halt auch berechnet. Und ein Vola-Index zeigt dann quasi die erwartete Schwankungsbreite für ein gewisses Underlying an. Der beste oder größte Vertreter davon ist der VIX, der VIX. Und der spiegelt den SPX-Index mit einer Restlaufzeit, also die Optionen haben eine Restlaufzeit von 30 Tagen, wieder. Es gibt aber noch viele weitere Volatilitätsindizes und die zeigen halt immer unterschiedliche Dinge an. Für den S&P 500 gibt es, glaube ich, fast 100 Stück. Und da gibt es nämlich zum Beispiel sowas wie den VIX 9D, 9 Days, also Der nimmt dann Optionen mit 9 Tage Restlaufzeit. Dann gibt es noch VX0D oder 1DT heißt er, glaube ich, mit 1 Tag Restlaufzeit. VX3M für 3 Monate. Es gibt auch ein VX1Y für 1 Jahr. Und er nimmt halt immer unterschiedliche Optionen als Berechnungslogik. Es gibt aber auch für, also jeder große Aktienindex hat halt eigentlich einen Vola-Index, ein VXN für einen Russell, VDAX New für einen DAX, von Hongkong gibt es auch einen, vom Nikkei gibt es einen, von Amsterdam Börse gibt es einen. Also jeder große Aktienmarktindex hat eigentlich auch einen Vola-Index. Es gibt sogar von einzelnen Aktien, wissen viele nicht. Ja, ist historisch bedingt oder vielleicht haben auch die, ja, Gesellschaften dafür was getan, die Aktie oder die Aktiengesellschaften. Zum Beispiel gibt es den VXAZN für Amazon und VXAPL, APL nicht AAPL, also VXAPL für Apple. Ja, für IBM und Goldman Sachs gibt es auch einen. Aber das sind halt nur so 5, 6, 7 Stück von den Aktien, wofür es einen Vola-Index gibt. Generell könnte man dann aber auch von einer Tesla-Aktie bilden. Es muss uns halt nur jemand aus den Optionspreisen sich die Mühe machen, den zu berechnen und halt auch immer zu aktualisieren. Für die Rohstoffe gibt es sogar auch welche, den EVZ für den Euro, GVZ für Gold oder auch den OVX für Öl. Gibt es auch noch ein paar weitere, Silber und so weiter, Staatsanleihen, und die nimmt dann meistens die ETFs zur Grundlage, also nicht die Erdöl-Futures, sondern den USO beispielsweise, ist ein Erdöl-ETF, den nimmt die dann als Grundlage. Wie ich schon gesagt habe, die Indizes selbst sind nicht handelbar. Schön wäre es, könnte man ja beim VX von 10 einfach long gehen. Dazu später mehr, das funktioniert halt nicht, weil die sind berechnet. Es gibt aber auf den VIX, es gibt noch eine Ausnahme, aber eigentlich nur auf den VIX, Produkte darauf. Ich sage auch mal, es gibt nur auf den VIX Produkte, weil das ist der einzige, den man halbwegs liquide handeln kann oder auch sehr liquide handeln kann. Aber generell, ja, kann man mit den Vola-Indizes sonst direkt nicht viel anfangen. Indirekt kommen wir jetzt aber gleich zum nächsten Punkt, weil da möchte ich mal den Vola-Index VIX einfach mal vorstellen. Und zwar der Volatilitätsindex VIX, habe ich schon gesagt, misst die implizite Volatilität von SPX-Optionen. Der nimmt auch nur OTM-Optionen, also aus dem Geld, und sie müssen einen Preis Bid Ask gestellt haben. Da kann man ein bisschen, also auch noch mit durchschnittlich 30 Tage Restlaufzeit die Option, aber da kann man ein bisschen, ja, manipulieren. Es wurde auch schon sehr stark gemacht. Also zum Beispiel, der Option steht 0 auf 0,05. So, und da könnte ich mir jetzt halt einen Preis reinstellen, dass der quasi 0,5 auf 0,5 oder sowas steht, oder 0,5 auf 0,10 dann. Und dann kommt er halt in die Logik mit rein vom VIX. Und generell ist er etwas nach unten geprügelt durch die Manipulation. Muss man sich auch nicht viel Kopf machen. Sie kommen auch meistens direkt am Verfall oder kurz vor Verfall, ja, finden die statt. Der VIX hat so Werte, hat zwischen 10 und 90. 90 heißt quasi extrem viel, implizite Volatilität, Schwankungsbreite wird eingepreist, sprich wenn der Aktienmarkt crasht. Aber langfristig hat es einen Mittelwert bei 17. Der Höchstwert stammt vom 24.10.2008 mit 89,53. Es gab einen Tiefskurs am 24.11.2017 von 8,56. Und wie ich schon gesagt habe, meistens gibt es halt eine negative Korrelation, sprich S&P 500 gesteigt, VIX fällt. Also immer das Gegenteil. Warum ist es so? Ja, wenn der S&P 500 halt ansteigt, ist ein langweiliger Bullenmarkt, der wird halt nicht viel Vola eingepreist. Wenn aber der S&P 500 minus 10% macht, wird halt viel Schwankungsbreite eingepreist und dann steigt der VIX meistens an. Wir haben auch mal einen Backtest gemacht. Wie häufig ist denn das der Fall? Also SPX hoch und VIX runter ist genau in 82,15% der Fall. Andersrum, SPX down, VIX up, ist in 78,4% der Fälle so. Sprich, sagen wir mal 80%, egal welche Richtung, in 80% der Fällen haben wir genau diese negative Korrelation. So, und jetzt interessieren uns natürlich die Werte, deswegen auch gleich den VIX als Indikator. Ja, was ist denn, wenn die in gleiche Richtung laufen? Also, wenn der S&P 500 steigt, der VIX aber auch. Machen wir erstmal den Fall, also beides geht hoch. Dann kann ich das super als Indikator nutzen. Und zwar zeigt der, ganz einfach mal gesagt, ohne perfektes Timing, Hochpunkte ganz gut im S&P 500 an. Da könnt ihr auch mal im Januar 2018 anschauen, da ist der VIX von 9 auf 14, 15 angestiegen, aber der S&P 500 auch. Ich hoffe, die meisten wissen, was im Februar dann passiert ist mit 2018, Wolmageddon, wo das halt extrem angestiegen ist, die Volatilität. Es ist aber so, dieser Zeitraum muss halt schon ja, ein paar Wochen sein oder halt auch starke Werte, also S&P 500 bewegt sich plus 1% und der VIX macht auch plus 5%. Also ich meine es natürlich keine Werte mit SPX plus 0,2%, VIX plus 0,5%. Also je deutlicher, desto besser. Genauso funktioniert er aber auch, wenn beide fallen. Also hat man ganz gut in der Corona-Krise auch gesehen. Der S&P 500 macht minus 4%. Der VIX klar auf einem hohen Niveau damals, aber fällt beispielsweise von 80 auf 70. Wenn beide fallen, dann ist es halt auch so ein ganz gutes Zeichen für einen möglichen Tiefpunkt im S&P 500, was ja dann parallel dazu der Hochpunkt im VIX wäre. Also könnt ihr euch einfach merken, den VIX und den S&P 500 kann man ganz gut als Indikator nutzen, wenn beide in die gleiche Richtung laufen. Einmal zum Zeigen von Hochpunkten. Warum ist denn das auch so, dass es funktioniert? Ja, wenn der VIX schon steigt, und der S&P 500 auch noch, dann heißt es ja, dass irgendwelche Leute sich Optionen holen und die teurer preisen, weil sie eine gewisse Schwankungsbreite erwarten. Und es sind halt nicht wir, die die Optionspreise bewegen, sondern es sind halt größere Market Player. Ja, und deswegen funktioniert die Sache halt eigentlich ganz, ganz gut. Ist natürlich nur ein Mosaiksteinchen. Deswegen kann der Aktienmarkt natürlich noch weiter ansteigen, aber gerade wenn es halt über einen langen Zeitraum vorkommt, wäre ich mal vorsichtig. Den Volatilitätsindex VIX kann ich auch noch anders benutzen. Jetzt wird es etwas komplizierter und zwar der VIX, dazu komme ich dann gleich, hat ja auch Optionen. Also das erkläre ich gleich. Also auf dem VIX-Index gibt es halt Optionen und ich habe vorhin gesagt, jede implizite oder jede Option hat eine implizite Vola. So, und wenn es auch Fix-Optionen gibt, sprich, haben auch die VX-Optionen eine implizite Volatilität. Sprich, es ist die Volatilität auf Volatilitätsoption. Und dafür gibt es sogar einen Index, der die Volatilität auf die Volatilität berechnet. Und das ist der VVIX, also ein V mehr. Und der gibt, wie gesagt, die implizite Vola von Fix-Optionen wieder. Der ist selbst leider auch nicht handelbar, aber es gibt ja keine Produkte darauf und aber da hat den Mittelwert so, ich sage mal ein paar Daten, bei 90 und das Allzeithoch war bei 212. Da könnt ihr auch merken, wenn der so Richtung rund über 180 geht, verbindet es gerne mit dem Turnaround-Tuesday-Effekt aus einem Montag, dann ist es ein verdammt geiles Zeichen, in den Aktienmarkt zu gehen. Gibt natürlich nur sehr, sehr wenig Signale, aber dann würden wir wirklich, und das ist keine Handelsempfehlung, aber dann würde ich, sage ich mal, stark in den Aktienmarkt long gehen, beziehungsweise natürlich dann auch die Volatilität shorten. Komme ich noch dazu, da könnte ich natürlich halt irgendwelche Bear-Call-Spreads auf die Vola verkaufen, wie auch immer man das macht. Dazu später mehr ein paar Tipps. Aber generell könnt ihr euch auch merken, wenn der VVX einfach weit über 180 steigt, würde ich niemals freitags reingehen, weil das häufig auch Freitag und dann Black Monday kommt. Aber wenn das gerade an so einem Montag vorkommt, ist es ein verdammt geiles Zeichen, in den Aktienmarkt zu gehen. So, jetzt gibt es noch die Produkte auf den VIX. Also wir haben jetzt ja nur den Index erklärt mit als Indikator. Den kann ich erstmal überhaupt nicht direkt als Handelsprodukt nutzen. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen in die Tiefe. Es gibt nämlich VX Futures, also Terminprodukte auf die Volatilität. Da ist der Multiplikator noch beim großen 1000, sprich, wenn ich jetzt den VIX Future bei 12 kaufe, bei 13 verkaufe, ist die Differenz 1 mal 1000, $1000 Gewinn. Und dann gibt es aber auch noch einen kleinen Future, das ist der VXM. Der hat nur einen also nur in Anführungszeichen, Multiplikator von 100, sprich kaufst bei 12, verkaufst bei 13, 1 Differenz mal in diesem Fall 100, sind 100 Dollar. Diese Futures, die werden nicht berechnet, also durch die Börse werden sie durch Angebot und Nachfrage quasi berechnet, durch einen Angebotspreis oder einen Verkaufpreis. Die kann ich Long und Short handeln und das interessiert den VIX-Index erstmal selbst gar nicht, wo der Future steht, weil das knobeln die Marktteilnehmer aus, was sie sagen, was dieser VIX-Future halt wert ist. Und das ist keine gute Handelsidee, ganz einfach. Ich könnte jetzt quasi als Absicherung sagen, ich kaufe einen VIX-Future bei 14, dann kommt der Corona-Crash, ich verkaufe ihn bei 80, geil, mache ich irgendwie 66.000 Gewinn. Das ist dann voll der gute Hedge, könnte man natürlich machen, einfach einen Future kaufen. Das wird halt im Normalfall nicht passieren und ihr werdet Geld verlieren. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, warum ihr Geld verlieren werdet zu 99%. Das ist aber auch gar kein Ding von der VIX. Das meinen auch immer alle, das ist immer so ein VIX-Terminstrukturkurven-Ding. Die möchte ich jetzt nämlich anschauen, aber es ist eigentlich eine Problematik, oder was heißt Problematik? Es ist ein Faktor, was bei jedem Rohstoff so ist. Und zwar gibt es immer eine Terminkurve, und die heißt Contango oder auch Backwardation, je nachdem wie die aussieht. Contango wäre, die Futures sind immer steigend zueinander, sprich der mit Verfall, was weiß ich, März hat 12, Verfall April 14, Verfall Juni 17 und so weiter. Also je weiter der Verfall des Futures ist, desto höher ist der jeweilige Future auch im Preis. Das ist die Contango-Kurve. Das ist normal auch so. Gehen wir mal weg von Vola. Ne, Erdöl, wenn ich Erdöl gerade 100 Dollar kostet und ich sage, ich möchte es in 3 Monaten haben, dann wird er irgendwie sagen, er kostet halt 105 Dollar, weil ich muss das Zeug auch noch irgendwo lagern und dann sind halt die Preise meistens höher. Das ist das Normale. Es gibt aber auch noch etwas anderes und das heißt Backwardation oder auch Premium-Situation, finde ich eigentlich auch ein schönerer Name. Der kommt vor, wenn die Future fallend zueinander sind. Sprich, der erste Kontrakt ist teurer als hinterlaufende oder weiter weglaufende mit einer höheren Restlaufzeit. Also beispielsweise Öl kostet augenblicklich 200 Dollar. Wenn ich es in einem Jahr haben möchte, kostet nur noch 100 Dollar. Dann kommt sowas vor bei Erdöl in Kriegen oder sowas. Und das ist natürlich nicht rational, das dann zu sagen, ich warte nicht das Jahr, aber das Flugzeug muss ja trotzdem in die Luft. Und dann sage ich halt, ja gut, es bringt mir nichts, wenn ich das Erdöl in ein Jahr habe. Ich brauche es jetzt und dann bin ich halt auch jetzt dafür bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Auch wenn ich es sogar in der Zukunft günstiger haben könnte. Und das ist die Backwardation-Situation. Für Rohstoffe könnt, oder halt auch für Volatilität könnt ihr euch merken, eine Backwardation kommt immer oder führt dann immer, seit Ursache-Wirkungsprinzip, aber zu steigenden Preisen. Also eine Erdöl-Backwardation, da wird der Erdölpreis explodieren. Passt da auch höllisch auf, so ein Ding zu shorten, das kann richtig schief gehen. Und auch eine Backwardation beim VIX führt zu steigenden Preisen. Jetzt ist häufig die Verwechslung, Moment, wenn der VIX Backwardation ist, heißt es doch, dass der S&P 500 fällt. Ja, aber wir schauen uns ja die Backwardation von dem VIX an, nicht vom SPX. So, die Backwardation vom VIX heißt steigende Preise, ja, aber halt auch dann im VIX und nicht im S&P 500. Also das ist nochmal wichtig zu verstehen. Backwardation führt zu steigenden Preisen, sprich auch zu einem steigenden VIX, was natürlich irgendwie zur Folge hat, dass der S&P 500 fällt. Primär gucken wir uns aber halt die VIX-Backwardation an und die, sagst du das letzte Mal, führt halt auch zu steigenden Preisen im VIX. So, und das kann ich eigentlich auch sehr gut als Indikator nutzen, wenn die Kurve von einer normalen Contango in so eine langsame Backwardation-Kurve geht. Es gab noch keinen Crash, wo die Kurve nicht in Backwardation war. Also andersrum ist aber auch nicht jede Backwardation dann sofort ein Crash. Das muss man auch klar sagen. Aber wenn gerade die Kurve, das könnt ihr ja zum Beispiel auf vixcentral.com, kennen ja wahrscheinlich die meisten von uns, uns zuhören, anschauen, wie die Kurve notiert. Und wenn die halt sich gerade in den ersten Tagen, wenn der S&P 500 etwas fällt, in Backwardation bewegt, raus aus allem. Also jetzt nicht die Buy-and-Hold-Investment, aber sämtliche Puts macht das zu, nimmt sofort Risiko aus dem Konto. Es kann natürlich sein, wir steigen am S&P 500 und die Kurve erholt sich, dann ist wieder alles schick, aber gerade wenn sie halt in Backwardation dann richtig dreht, dann geht es halt richtig ab im Aktienmarkt, negativ gesehen. Und da wollt ihr nicht dabei sein. Lieber mal eine Woche den Handel pausieren und die Lage abwarten. Und es ist auch nicht, dass es jede Woche ein Signal liefert, sondern ihr habt da vielleicht 2-3 Signale pro Jahr, wo ihr vielleicht mal 2 Wochen nicht im Markt seid. Und die Fehleranfälligkeit ist extrem niedrig. Also ich würde sagen so 50-50, dass es danach wirklich bergab geht. Also es ist nicht so, dass ihr dann eine niedrigere oder eine extrem niedrige Trefferquote habt. So, das mal zu den VIX-Futures. Und da kann ich natürlich auch verschiedene Strategien handeln. Ich habe vorher gesagt, ihr könnt natürlich den VIX-Future kaufen. Es wird aber halt meistens nicht krachen. Und der wird dann halt im Preis fallen. Durch die Contango-Kurve nähert sich immer der Future den aktuellen Index an. Und wenn der Index halt bei 12 steht und der VIX-Futures kauft ihr bei 14 und es passiert nichts, wird er halt bei 12 gesettelt. Und dann habt ihr halt auch beim großen Future 2014 auf 12 verloren. Ist halt auch blöd. Ich würde da eher was mit Kalenderthreads machen, also beispielsweise den ersten Long, den zweiten Short gehen, weil das setzt ihr halt auf die Veränderung der Contango-Kurve. Also wenn allein der Abstand zwischen ersten und zweiten kleiner wird, also sagen wir mal, der war 2, weil erster war bei 14, der zweite war bei 16 und danach steht der halt bei 19 und 20, dann ist die Differenz nur noch 1 und ihr habt schon Geld gewonnen. Und eine ganz gute Hausnummer ist so, wenn der Abstand zwischen ersten und zweiten halt also bei 15% ist, kann man auch gut nachschauen oder halt ausrechnen, dass man zum Beispiel so einen Trade aufsetzt, passt natürlich auf, dass der erste noch eine gewisse Restlaufzeit hat. Zerschießt euch komplett natürlich den 20.000 Topf, das müsst ihr auch noch beachten, aber gerade so Kalenderspreads-Geschichten finde ich auch den VIX ganz gut, auch als Hedging, weil da muss es dann gar nicht krachen, sondern allein die Contango-Kurve, eine Veränderung, reicht schon. Das mal ganz grob zu den VIX-Futures. Jetzt gibt es natürlich noch andere Sachen, wie zum Beispiel die VIX-Optionen und die sind etwas eigentlich gar nicht so kompliziert, man muss sie halt einmal verstanden haben. Also grundsätzlich sind es halt Indexoptionen, da fängt aber auch schon das Problematische an, weil ihr könnt jetzt natürlich nicht sagen, ihr kauft einen, das wäre der Trade, in VIX Long Call bei 15 und wenn der VIX bei 10 ist und irgendwann wird es ja schon krachen und ihr verdient damit Geld. Nein, weil die Preisstellung erfolgt halt nach den Futures. Das ist wichtig, sprich, wenn ich jetzt eine langlaufende VIX-Option haben möchte, wird der in einer Contango-Situation der Future halt auch extrem weit oben stehen. Sprich, wenn ich dann einen Call kaufe mit 200 Tagen, dann wird der Future vielleicht bei 20 stehen, auch wenn der VIX aktuell bei 10 steht. Sprich, ich müsste dann irgendwie einen 25er Call oder sowas machen, ist halt einfach sehr, sehr, sehr weit weg. Also das ist wichtig, dass die Preisstellung nach den Futures ist. Der Multiplikator bei den Indexoptionen ist auch 100, Ausübungsmethode europäisch, sprich geht erst bei Verfall, ist auch logisch, weil es ist die Abwicklungsmethode Cash Settlement. Das heißt, ein Bauchausgleich, euch wird nichts angedient oder sowas, weil man kann ja den VIX-Index nicht andienen, weil man ja selbst nicht handeln kann. Eigentlich relativ logisch. Die Tickgröße von den Optionen, das haben sie mal vor kurzem angepasst im positiven Sinne. Früher war es immer 0,05, jetzt ist es 0,01. Sehr schöne Entwicklung, dass wie gesagt da die Tickgröße noch feiner wurde. Zum Settlement von den VIX-Optionen möchte ich auch noch was sagen. Und zwar ist er immer am nächsten Handelstag nach Verfall. Also ihr meint, die verfällt oder verfällt, da habe ich auch schon eine Folge gemacht über SPX-Optionen, aber die verfällt um 22 Uhr am Dienstag. Nein, sie wird, also verfallen tut sie da, aber sie wird abgerechnet am nächsten Handelstag zur Börseneröffnung, also normalerweise 15.30 Uhr. Also da aufpassen und schließt sie lieber vor Verfall. Privat ja auch ganz wichtig für die Steuer, dass man, wenn man gerade Short-Optionen handelt, es halt nicht zu einem Cash-Settlement im Verlust kommen lässt. So, mit den VIX-Optionen kann ich natürlich jetzt auch gigantische Sachen machen. Also ich kann ganz einfach mal Bull-Call-Spreads, da komme ich noch später drauf, oder einen Long-Call machen. Also da kann ich, was Hedging angeht, wirklich wilde Kombis fahren, ich kann natürlich auch Butterflies, Short Puts, wie auch immer, da kann ich natürlich alles mit diesen VIX-Optionen machen. Wichtig ist, wenn ihr VIX-Futures und VIX-Optionen verbindet, achtet darauf, dass der VIX Future, der groß Jahrtausend hat und der VIX Option Multiplikator von 100. Dann gibt es noch so einen dritten Baustein, den ich besprechen möchte. Das sind die VIX ETPs, also Exchange Traded Products. Und da möchte ich nur einen erklären, und zwar den gängigsten. Das ist der VXX. Es gibt da noch ein paar weitere, SVXY, VXYZ oder wie der heißt. Also da gibt es noch ganz, ganz viel weitere. Wurden auch schon einige eingestellt. Dazu sage ich auch gleich was. So, was macht denn der VXX? Der VXX geht die ersten beiden VIX Futures long. Punkt. Der macht nichts anderes. Jetzt muss man aber halt wieder das Vorwissen haben. Normalerweise ist der Markt ja in einem langweiligen Bullen- oder Seitwärtsmarkt. Die dauern ja zeitlich viel, viel länger als Crash, ne, Corona. Nach 5 Wochen war der Spuk wieder vorbei und wir standen 30% tiefer und viele waren pleite. Aber das geht halt relativ zügig. Aber normalerweise sind bestimmt 80% der Zeit in einer Contango-Kurve, wenn nicht sogar in manchen Jahren viel, viel mehr. Und der macht, wie gesagt, was? Der geht die ersten beiden VIX Future long. Also das ist wie so ein ETF, ist jetzt das falsche Wort, rechtlich gesehen, aber es ist wie so ein ETF, der halt die ersten beiden VIX Futures long geht. Und wenn der erste halt bei 12 steht, der zweite bei 14 und der dritte bei 16, dann hat der halt den mit 12 und den mit 14 long im Depot. So, aber irgendwann ist der Verfall und dann muss der quasi den ersten Future mit einen Wert von 12, wenn sie nichts zu anderen hat, verkaufen und den dann was holen? Den zweiten mit 14. So, wenn ich etwas für 12 verkaufe und für 14 zurückkaufe, ist das ein gutes Geschäft? Nee. Und deswegen hat er halt extreme Rollverluste in einer Contango-Kurve. Ihr müsst euch nur den Chart anschauen. Er hat aber im Gegensatz dazu natürlich auch hohe Rollgewinne in einer Backwardation. So, was heißt das jetzt? Also, der fällt normalerweise die ganze Zeit aufgrund den Rollverlusten. Wenn aber natürlich jetzt die Contango-Kurve dreht in Backwardation und auch die, der hat ja auch die Futures Long im Depot, Futures an sich schon ansteigen, plus er hat dann Rollgewinne, weil erste Future steht dann halt bei 30, zweiter bei 25, ich verkaufe etwas für 30, kaufe es für 25 zurück, ist eine gute Sache. So, dann hat er halt Rollgewinne. Das heißt, der VXX kann dann mal ganz schnell 400-500% ansteigen. Und das unterschätzen leider auch viele. Ich würde ihn aber jetzt halt natürlich auch nicht die ganze Zeit long handeln, weil der hat auch viele Rollverluste und das kann halt auch, na, wenn ich ein Jahr in dem Trade bin und ich habe minus 40% verloren oder 50, dann steigt der VXX sogar mal 100% an, dann bin ich halt nur noch Break-Even. Und hier auf den VXX gibt es übrigens sogar auch Optionen, die sind auch sogar relativ liquide handelbar, vor allem die mit einer kürzeren Restlaufzeit. Man muss aber halt noch eins bedenken, im Gegensatz zu den VIX-Optionen und VIX-Futures, dass hier halt von einem Emittenten etwas emittiert ist. Ne? Ja, bei den anderen seid ihr offiziell an der Börse, gut, da seid ihr auch offiziell an der Börse, aber eine VIX-Option und Future ist vertraglich zugesichertes Recht. Da könnte niemand was reinspielen und bei den VIX-ETPs schon. Und das kam leider auch schon vor. Also der UVXY ist quasi der Hebelprodukt von dem VXX. Der hatte mal einen Hebel von 2, haben es über Nacht auf 1,5 gesetzt. XIV gibt es gar nicht mehr, weil er pleite ging. SVXY, der macht genau das Gegenteil wie der VXX, haben sie auch den Hebel von 1 auf 0,5 nach Wolmargettern gemacht. Also nur so ein paar Beispiele. Da wäre ich halt einfach auch extrem vorsichtig, weil halt der Emittent immer etwas machen kann. Man muss aber nochmal grundsätzlich, möchte ich zwei Dinge erklären, zwischen ETPs oder VXX und VIX. Also wir haben eine Option mit 300 Tagen Restlaufzeit. Einmal auf den VIX, einmal auf den VXX. Dann ist es so, dass diese Option mit 300 Tagen Restlaufzeit auf den VXX quasi die 300 Tage sich auf den VXX beziehen, aber er immer in den ersten beiden, über die komplette 300 Tage, immer in den ersten beiden VIX Futures investiert ist. Wenn ich eine VIX Option habe, ist es quasi eine Option auf den Future mit 300 Tagen Restlaufzeit. Ganz, ganz wichtig. Mit dem VXX, das ist sogar der Vorteil von dem Produkt, muss ich quasi selbst nicht rollen, sondern es bin 300 Tage lang in den ersten beiden Futures investiert. Mit dem, was halt auch schlecht sein kann aufgrund den Rollverlusten, mit dem VIX, mit den 300 Tagen, mit dem Future, ich weiß gar nicht, ob es den gibt, so weit weglaufend, einfach nur ein Beispiel, aber mit 300 Tagen, wenn es dann kracht, die hinteren Futures, Contango Backwardation, werden sich halt nicht so stark bewegen. Klar, irgendwann kann das sich mal stark bewegen, auch wenn er eine kurze Restlaufzeit hat, sprich in 270 Tagen, hat er auch nur noch 30 Tage. Aber das ist halt so der große Unterschied, den man verstehen muss zwischen einer VXX 300-Tage-Option und einer VIX 300-Tage-Option. Einmal ist mal 300 Tage, bezieht sich auf den VXX. Das heißt, der VXX macht halt was? Erst in beide Futures long. Ist man 300 Tage in den ersten beiden Futures investiert, der VXX, eine 300-Tage-Option auf den VX, bezieht sich halt auf 300 Tage auf den VIX-Verfall in 300 Tagen. So, jetzt habe ich glaube schon eine halbe Stunde geredet. Ich möchte auf jeden Fall noch ein paar praktische Sachen machen. Ist natürlich auch etwas komplizierter, aber habe ich ja gesagt, dass ich in dem Podcast auch tiefer gehen möchte und nicht einfach nur ein bisschen rumlabern möchte. Fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Den Vola-Index VIX lässt sich halt wirklich gut als Indikator nutzen, sowohl VVX als auch Divergenzen, Korrelation und Co. Mit den VIX-Futures kann man ebenfalls ganz gut als Indikator nutzen, Contango Backwardation und so weiter. Kann ich super Strategien aufsetzen wie Kalenderspreads. Ich kann mit VIX-Optionen auch gut agieren, da sage ich gleich noch was dazu, oder halt auch mit den VIX-ETPs, mit dem VXX vor allem, hat man halt den Vorteil, dass man immer in den ersten beiden Futures investiert sein möchte, sofern man das möchte. Kommen wir zu den Tipps vom Coach. Also, erster Tipp, nutzt den VIX als Indikator für die Börse. Die Korrelationen, ne, die funktionieren echt gut. Es ist natürlich ein kleines Bauteil von einem Gesamtbild und nur weil der SPX unterwegs mal steigt, heißt nicht, dass es kracht, aber ich sage dann immer, die Gewitterwolken ziehen halt heran. Die VIX-Futures, also wer bis jetzt geschlafen hat, der soll sich den Satz ausschreiben, wenn es von einer Contango in eine Backwardation geht. In der Backwardation, Corona-Crash, es ging Ende Februar in eine Backwardation. Es geht immer vor in eine Backwardation. Passt dann wirklich auf. Dann kann es richtig krachen. Und immer, wenn ich sowas sehe, sämtliche Cash-Secured-Puts, ich mache alles zu. Ich hole mir noch ein paar Puts als Absicherung. Also ich nehme da von heute auf morgen komplett Risiko aus dem Konto. Ich verkaufe natürlich nicht alle Buy-and-Hold-Aktien und mache eine hohe Steuerlast. Also ich tue jetzt nicht mein komplettes Investmentansatz über einen Haufen schmeißen, weil es kann ja wie gesagt nicht krachen, aber gerade so aktive Trading-Positionen würde ich zumachen. Nächster Tipp, passt höllisch auf beim Shorten der Vola. Also ich habe jetzt viele Sachen, ich möchte auch noch ein paar Tipps eher zum Hedging besprechen, aber ihr könnt natürlich auch einen Short Call auf den VXX verkaufen oder einen VIX Future shorten. Passt da höllisch auf. Warum? Ihr seid vermutlich alle Stillhalter und ihr seid eh Vola Short. Ich wiederhole nochmal vom Anfang, Optionspreis besteht aus innerer Wert plus Zeitwert. Zeitwert besteht aus impliziter Vola. Wenn die implizite Vola ansteigt und alles andere gleich bleibt, ist der Optionspreis, wird er teurer. Und passt halt einfach höllisch, höllisch auf. Ihr habt da komplettes Korrelationsrisiko, wenn ihr die Vola shortet. Die VIX-Futures würde ich niemals allein handeln, sondern immer als Kalenderspread. Schaut da noch ein bisschen nach. Ich habe euch ein paar Tipps gegeben. Erster Long, zweiter Short oder kann ich natürlich auch einen zweiten Long und den dritten Short machen. Guckt euch da an, wie da die Grenzwerte waren. Da kann man ganz gute Handelsstrategien drauf aufbauen. VIX-Optionen handeln sich auch sehr gut. Klassischer als Hedging in Bull-Call-Spread. Oder einfach auch nur einen Long Call zu machen, der natürlich dann sehr viel gewinnen kann. Ich würde es halt immer verschiedene Verfallstermine nehmen. Also beispielsweise fängt er halt an mit 60 Tagen und kauft alle 30 Tage. Also macht er 60, 90, 120 Tage oder sowas. Und wenn einer verfallen ist, kauft er wieder einen dazu mit 30 Tagen Restlaufzeit. Einmal pro Monat passt eigentlich auch ganz gut, weil die VIX-Futures halt pro Monat einmal verfallen. Ja, da kann man ganz gute Sachen machen. Da könnt ihr natürlich auch so Ratio-Spreads-Geschichten fahren, wie Long-Call 20, 2 Short-Calls 25, den dann kostenneutral aufsetzen. Sowohl bei den Ratio-Spreads wie auch bei den Bull-Call-Spreads. Achtung, bei den Ratio-Spreads habt ihr natürlich danach oben ab 25 wieder ein Risiko. Aber bei beiden Spreads würde ich halt, wenn die Short-Option, der Short Call weit im Gewinn ist, 80% oder sowas zurückkaufen, dann habt ihr nur noch den Long Call gratis oder fast gratis stehen. Wir würden die Vola shorten, wenn halt Panik vorhanden ist. Erinnert euch, VVX extrem hoch, Black Monday. Aber da ein paar Tipps. Also ihr könnt euch natürlich auch die Alternative überlegen, nicht einfach Aktien zu kaufen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne, wenn eine Coca-Cola 30% gefallen ist oder eine Apple, macht man vielleicht dann nicht langfristig sogar einen besseren Performance als kurzfristig ein paar Vola-Trades. Das meine ich im vollen Ernst. Und wenn ihr die Vola shortet, wichtige Regel, immer eine Long-Option dazu, also ein Long-Call, egal VXX, VIX, egal was ihr macht, immer einen Long-Call als Absicherung dazu. Passt beim VXX auf. Er hat zwar richtige gute Vorteile, sowohl bei Short als auch bei Long, weil er halt immer in den ersten beiden Futures investiert ist und ich das halt nicht die ganze Zeit händisch machen muss. Aber ihr habt halt ein Emittentenrisiko, was euch reinspucken kann. Noch ein Tipp: Passt auf die Margin auf. Gerade wenn ihr sowas wie Frontkontrakte, also die habt den zweiten Kontrakt auf dem VIX und dann wird der ja irgendwie irgendwann mal Frontkontrakt, weil der erste verfallen ist, dann ist ja mein damaliger zweiter Kontrakt der erste. Dann steigt die Margin generell so zwischen 50 und 100% an auf die Position, nicht aufs komplette Konto. Das müsst ihr halt einfach auf dem Schirm haben. Wenn der zum Frontkontrakt wird, steigt der Margin ganz, ganz, ganz schnell an. So, jetzt kommen wir noch zu euren Fragen. Hab's ja vorher auf Insta gestellt. Gehen wir mal ganz kurz durch. Mean Reversion. Wo liegt dieser zurzeit? Also Mean Reversion Effekt heißt, es kommt halt immer zum Mittelwert zurück. Sprich, wenn der VIX halt bei 90 ist, dann kommt er zu dem Mittelwert zurück. Ich habe vorher gesagt, langfristig liegt der bei 17. Wo ist der zurzeit? Ja, da würde ich vielleicht einfach sowas wie einen 200er kleinen Durchschnitt nehmen. Da seht ihr es dann ungefähr. Aber generell liegt er schon immer irgendwo zwischen 15 und 20. Kommt natürlich immer darauf an, was für eine Zeit wir aktuell haben. Aber irgendwo pendelt sich das da rum. Ich finde so einen kleinen Durchschnitt mit einer langen, ja, Berechnungslogik dahinter, also der Durchschnitt aus den letzten 200 Tagen einfach nimmt, ganz, ganz gut. Nächste Frage: Handelt ihr Volatilität regelmäßig oder nur in Extremsituationen? Regelmäßig handeln wir es als Hedge, weil ich gerade mit diesen Ratio-Spreads mir versuche, auch die relativ gratis zu finanzieren. Würde ich auch jedem empfehlen, der sogar aktiv Stillhaltestrategien macht, weil gerade das ist ja auch das Geile bei einem VIX-Hedge. Wenn ihr natürlich nur Buy-and-Hold-Investor seid, ist euch die Vola eigentlich ja egal. Ne? 1% ist 1% im Konto. Aber wenn halt S&P 500 minus 5% machen, die Vola scheppert durch den Himmel, dann haut es euch halt eure Short-Option weg. Deswegen würde ich vor allem als Stillhalter auch immer Long VIX sein als Hedge und nicht Short Aktienmarkt. Das ist als Buy-and-Hold-Investor ja vollkommen egal. 5% sind 5% im S&P 500, als Stillhalter halt eben nicht. Ansonsten natürlich auch in Extremsituationen, da shorte ich persönlich auch die Vola. Achtung, aber wirklich, das mache ich auch echt so, immer mit Long-Option. Also jetzt nicht irgendein Palaber, dass ich hier sage, nimmt das Risiko raus, das mache ich auch wirklich so. Nächste Frage: Wie hoch kann der VIX ansteigen? Also theoretisch unendlich, praktisch nein. Ich habe es mal versucht auszurechnen, ich kam auf einen Wert von 200. Das hat aber was damit zu tun, dass er bei minus 20% im Aktienmarkt Handelsschluss ist. Also der tiefer kann ja nicht fallen, da gibt es ja immer die Limit Downs. Wenn die natürlich sagen, es ist nicht mehr minus 40%, sondern wir können auch mehr fallen, minus 20, sorry, minus 20%, sondern wir können auch mehr fallen, minus 80 und plus 80% in einem Tag, alles kein Ding, dann könnt ihr natürlich auch höher steigen. Also rechnerisch 200, aber dann muss halt wirklich, dann muss es richtig abgehen. Ich glaube, es gibt Rückrechnungen von dem 87er Crash, da war auch über 100. Ja, also ich denke, so 100 ist absolut realistisch, aber auch da muss es dann gut abgehen. 200 wäre absolute Ausnahmesituation. Nagel mich nicht drauf fest, aber sowas würde ich drauf anpeilen. Nutzt ihr auch andere VIX-ETPs oder nur den VXX? Ja, wir nutzen eigentlich nur den VXX. Ich habe schon gesagt, da gibt es noch weitere. Es gibt auch welche, die den dritten, vierten, fünften Future drin haben. Der ist halt der liquideste, da gibt es die besten Optionen drauf. Alternativ auch ein UVXY, der hat halt noch einen kleinen Hebel drauf. Ja, aber eigentlich nutzen wir nicht andere Also ich bin immer zwiegespalten mit dem VXX. Er ist eigentlich schon cool, weil er das halt ein bisschen automatisch macht, aber der blöde Emittent kann halt immer reinspucken. Deswegen würde ich den immer Long-Option haben. Dazu auch zu eine passende Frage zum VXX. Ist es sinnvoll, darauf Cash-Secure Puts zu handeln? Nee, also das finde ich überhaupt nicht sinnvoll. Warum? Weil ein Cash-Secure Put, also ich verstehe natürlich die Logik dahinter, ne? Er fällt, 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 kriegt Prämie, wenn er ansteigt, dann kriegt er den quasi günstiger Long ins Depot. Ihr könnt den ja als Privatanleger in der EU auch nicht handeln. Es gibt aber CFDs drauf. Aber selbst könnt ihr den nicht handeln. Ihr wisst ja, wie es geht. Long Call kaufen und ausüben. Dann habt ihr die Dinger im Depot. Aber ja, wenn der VXX dann explodiert, dann habt ihr da $40 Prämie eingenommen. Mehr könnt ihr nicht verdienen. Also das finde ich ein ganz mieser Hedge, ehrlicherweise. Und würde den Cash-Secure Put so nicht handeln. Da würde ich lieber einen Bull-Call-Spread auf dem VXX aufsetzen oder einen Ratio-Spread. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Was ihr halt auch immer machen könnt, weil ja beim Ratio-Spread dann noch einen kleinen Tipp, habt ihr immer das Problem, ne? Also 20er Short-Call, 25, sorry, 20er Long-Call, so rum, zwei Short-Calls bei 25, dass ihr ab 25 ihr zwei Short-Calls habt, der nur durch einen Long-Call gedeckt ist. Ja, dass ihr quasi noch relativ im Frontkontrakt im VIX einen Long Call macht als Absicherung, weil wenn es ja kracht, geht gerade der Frontkontrakt hoch im VIX. Also würde ich immer es so aufsetzen, also mit Frontkontrakt, das bitte nicht einer, der noch 2 Tage läuft, also mit 30, 40 Tagen, da den Long Call kaufen, dann mit 60 Tagen den Ratio Spread umsetzen. Das finde ich eigentlich immer ganz gute Sache. Also das noch als Ausflug, Cash Put auf VXX. Halte ich für nicht sinnvoll. Der einzige Punkt, wo es ja sinnvoll wäre, wenn der VXX seitwärts läuft. So, und das ist mal eine sehr, sehr schlechte Wette. Dann die letzte Frage: Habt ihr Erfahrungen mit dem V-Stocks bzw. mit den Futures? Also, das ist von dem Euro-Stocks die Vola. Gibt es halt auch einen Vola-Index, da gibt es auch VIX-Futures drauf. Ich meine, da gibt es sogar ETPs drauf, wenn es sie noch gibt. Ich habe sie mir irgendwann mal angeschaut, ganz, ganz mies, was die Liquidität angeht. Deswegen nein. Also ich habe Erfahrungen, das waren keine guten, ich habe keinen Trade gemacht. Aber ja, die Volatilität ist halt einfach zu. Die Volatilität. Habe ich so oft über Vola geredet, dass ich das nur noch sage. Die Liquidität ist halt einfach viel, viel zu niedrig. Ja. Jetzt bin ich, glaube ich, auch am Ende. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert. Ich will halt auch immer ein bisschen in die Tiefe gehen, damit auch jeder was mitnehmen kann. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, ne, das ist ja quasi alles meine Freizeit und ich recherchiere ja auch relativ viel dafür. Habe ein schönes Skript immer geschrieben, gucke, dass ich eure Fragen beantwortet. Müsst ihr eigentlich nichts machen, außer uns zu unterstützen, uns gerne einen Daumen nach oben da lassen, Sternchen, wie auch immer, auf welcher Plattform ihr das anschaut, 5 Sterne geben und Folgen drücken und auch gerne teilen, wenn ihr den Podcast gut findet. In diesem Sinne sage ich mal Tschüss, passt auf euer Geld auf, wenn ihr gerade Volatilität handelt. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. In diesem Sinne, passt auf euer Geld auf. Ciao, ciao.